Herzlich willkommen zur Technikwürze 141, Microsoft Total haben wir die Sendung genannt. Ich bin David Marzieski, neben mir im Langenhagener Studio nach wiederholten Male Marcel Böttcher. Hallo Marcel.
Hallo.
Per Skype zugeschaltet Jens Kroch-Dreis.
Hallöchen.
Und die besonderen Gäste dieser Sendung von Microsoft direkt zugeschaltet und per Telefon Kai Gieser.
Ja, hallo.
Und der Daniel Miljanchton.
Ja, auch hallo von meiner Seite.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Marzieski.
Damit die Zuhörer wissen, wer ihr seid oder was ihr so macht, stellt euch doch mal kurz vor und sagt, was ihr genau bei Microsoft zu tun habt. Ich würde dir das Wort kurz übergeben, Kai.
Okay, fangen wir kurz an. Also erstmal, ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, mein Name ist Kai Gieser. Ich arbeite bei Microsoft in Deutschland in der Developer-Plattform and Strategy Group. Also das ist im Prinzip die Abteilung, die sich um, ich formuliere es mal, die Techies kümmert bei Microsoft. Ich kann da gerne noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wenn ihr möchtet. Im Prinzip sind es die Entwickler und IT-Professionals bei Microsoft, um die wir uns kümmern, so MSN und TechNet, so wie ihr das kennt. Und ich bin da Marketingmanager und kümmere mich da zudem um das Online-Portal MSDN. Und unter anderem machen wir auch sowas wie das Besser Web, wo ihr mich auch angeschrieben habt und gefragt habt, hey, hättest du mal Lust? Wollen wir uns mal darüber unterhalten? So grob skizziert. Wenn ihr Fragen nachher noch dazu habt, einfach drauf losfragen, dann erzähle ich euch nochmal alles genau im Detail.
Sehr gern. Daniel.
Ja, mein Name ist Daniel Melanchthon. Ich bin Evangelist bei Microsoft. Das ist eine Berufsbezeichnung, die in Technologieunternehmen, gerade in Amerika, sehr weit verbreitet ist. Es hat wenig zu tun mit Kirche. Also ich bin selbst praktizierender Atheist. Sondern es hat viel mehr mit Begeisterung für Technologien zu tun und wie man diese Begeisterung Kunden entgegenbringt. Das Team, in dem ich arbeite, ist in der gleichen Gruppe aufgehängt, also Developer-Plattform und Strategy Group, auch meine Abteilung. Aber ich bin in einem Bereich, der sich insbesondere um IT-Pros kümmert. Und IT-Pros sind für uns, ich sage mal ganz platt gesagt, alle, die mit IT zu tun haben und nicht selbst entwickeln. Also genau, Administratoren, Webforenbetreiber zum Beispiel, Leute, die Hardware verkaufen, Software vorkonfigurieren, die damit beruflich zu tun haben. Und meine Aufgabe besteht darin, neue Technologien diesen Kunden begeisterbar zu machen, sie damit zu begeistern. Und ich habe unter anderem für den Internet Explorer die Kommunikation gerade in der Breite übernommen, zum Beispiel auf der CeBIT 2007 und 2008 und 2009 so ist es. Und habe dort die Vorträge gestaltet zu den IE8. Pressekonferenzen bin ich entsprechender Ansprechpartner für die technischen Teile. Das ist so meine Aufgabe. Mhm.
Wunderbar.
Okay, vielleicht ja. Noch kurz, ihr sitzt wo genau? Geografisch, damit man euch ein bisschen einordnen kann?
Ja, also ich sitze normalerweise bei Microsoft in Unterschleißheim. Jetzt sitze ich gerade mitten von München sozusagen und bin per Telefon bei euch zugeschaltet.
Ja, ich sitze normalerweise in Berlin. Microsoft hat Büros in Deutschland in Unterschleißheim, klar, das ist das Größte. Dann in Hamburg, in Köln, im ganz modernen Office, in Berlin, in Stuttgart, also in der Nähe von Stuttgart, in Böblingen. Und mein eigentlicher Einsatzort ist halt Berlin. Da habe ich ein Büro. Und ich sitze immer, Berlin ist die Stadt, wo ich Miete bezahle für eine Wohnung, die ich gemietet habe. Und dann bin ich gerade in Stuttgart, weil ich gerade bei Lenovo gewesen bin und habe den Lenovo gezeigt.
Ja, alles klar, gut, dann können wir euch auch geografisch zuordnen. Ja, Kai, wie du ja schon gesagt hast, wir sind eigentlich über Besser Web so ein bisschen zusammengekommen. Haben wir ja auch schon in der Vergangenheit ein bisschen drüber erzählt. Vielleicht erzählst du trotzdem noch mal ein bisschen, wo das Ganze herkommt, was ihr genau macht und wie das entstanden ist.
Okay, kann ich gerne machen, also oder sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe euch alle drei, aber ihr die ich wahrscheinlich, aber ich habe euch alle drei so gut vor einem Jahr glaube ich, schon mal in Berlin kennengelernt.
Richtig, genau. Das war für einen Internet Explorer 8 Beta.
Du hast so ein bisschen gelogen, ja, weil mich auf jeden Fall nicht.
Genau.
Aber Jens und
David, richtig.
Genau. Ja.
Genau. Und ja, da haben wir uns ja auch schon mal kennengelernt und von daher bin ich jetzt auch sehr gefreut, dass ihr mich nochmal kontaktiert habt. Und da haben wir auch schon mal die ersten Gespräche über das Thema Browser und Internet Explorer gehabt. Die Seite Better Web ist natürlich, die ist natürlich sehr, sehr das Better Web. Wir können natürlich nicht das Better Web machen, aber es ist extra dazu auch gedacht, ein bisschen Aufmerksamkeit zu machen, weil in der Tat wollen wir wirklich das Web ein bisschen besser machen. Warum? Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel und ihr habt in den vergangenen euren Podcasts auch sehr viel über das Thema auch geredet, wenn ich mir das so angeschaut habe. Und generell seid ihr auch die Experten zum Thema Web Development. Also muss ich euch gar nicht mehr grundlegend zu der ganzen Thematik viel erzählen. Warum haben wir diese Seite gemacht? Ich glaube, als wir uns damals in Berlin getroffen haben, haben wir uns, glaube ich, nicht nur wir zwei oder wir drei, sondern wir haben uns auch viel mit anderen Leuten, die dort zu Gast waren, unterhalten. Also unter anderem war ja auch Presse da und so weiter. Und ich glaube, das könnt ihr mir alle zustimmen, hoffentlich gleich, dass das Thema mitunter gar nicht so einfach zu erklären ist. Stimmt mir ja im Grunde genommen zu, richtig?
Ja.
Also wie kriege ich meine Webseite vielleicht standardkonform hin, was muss ich bei der ganzen Sache beachten und so weiter. Und das, was wir oder ich uns dabei eben halt gedacht haben, ist, wie kriegen wir vor allem diese Thematik relativ einfach den Kunden sozusagen, den Benutzer des Browsers rüber. Ja, weil ich das schönste Beispiel ist immer mein Hausmeister, bei dem ich ab und zu mal der mich ab und zu mal aus dem Bett klingelt und sagt, mein Rechner geht ja nicht, kannst du nicht mal kommen so sonntags morgens. Und wenn ich denen dann sage, dein Browser, der ist irgendwie 3 Jahre alt, willst du ihn nicht mal aktualisieren, dann fragt er mich immer, Browser was? Ich sag, das Ding, womit du ins Internet gehst, und sagt er, ja, und das bis dahin hat ihn dann interessiert. Und das ist die eine Seite. Das heißt, wir wollen auf einfache Art und Weise mal so ein bisschen erklären, hey, womit bist du da eigentlich gerade im Internet? Und auf der anderen Seite, und ich glaube, da könnt ihr mir auch zustimmen, gibt es unendlich viele Menschen und Zuhörer, die uns wahrscheinlich auch gerade zuhören. Ich nenne sie einfach mal alle die Webmaster, die ihre Firmen-Homepage in der Firma betreuen, die aber auch irgendwie nur eine Seite online haben, die einen Lebenslauf beinhaltet zum Beispiel, oder einfach nur, wo ich vielleicht meine Fotos mit meinen Freunden und Bekannten in der ganzen Welt austausche. Und ich glaube, da gibt es eben halt sehr, sehr viele, und auch da habe ich festgestellt, und da kann ich meinen Bruder zum Beispiel nennen, der mal einfach so irgendwie damals für eine Bewerbung eine Website ins Leben gerufen hat irgendeinen x-beliebigen Web-Editor genommen, hat die Seite zusammengezimmert, hat ein bisschen im Internet gesucht und hat dann da mal einen Tag eingebaut, da mal einen Code eingebaut, und ihr wisst, was am Ende dann dabei rauskommt.
Ja, und auch ich habe mal so angefangen, ja. Mit erschreckenden Resultaten.
Ja, ich ja auch, um Gottes Willen. ich glaube, so hat hier jeder angefangen. Und aber genau darum geht es halt auch. Ich glaube, die Leute, die professionell sich mit dem Thema auseinandersetzen, die wissen sehr wohl um diese ganze Thematik, glaube ich, Bescheid. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr viele gibt, die sich nicht 24 Stunden am Tag, wollte ich gerade schon sagen, also die sich nicht irgendwie 8 Stunden am Tag mit der Thematik auseinandersetzen. Und auch die wollten wir darüber reichen. Und in Summe, so wie es da im Prinzip steht, wollten wir auf der einen Seite ein bisschen aufklären. Auf der anderen Seite wollen wir wirklich die Webseiten, die dort gemeldet werden, auch wirklich kontaktieren. Und das tun wir auch gerade jetzt schon. Und mit den Leuten reden, ihnen erklären, dass jemand Drittes, also die Leute können das ja anonym melden oder gerne auch mit Namen, gesagt haben, hey, deine Seite funktioniert gerade nicht. Zum Beispiel Shell.de wurde uns gemeldet. Da rufen wir dann bei Shell an und reden mit denen. Aber es werden natürlich auch sehr, sehr viele Seiten gemeldet, die gerade vielleicht, die funktionieren. Mein schönstes Beispiel ist, jetzt muss ich mal schnell gucken, bevor ich euch anlüge, mein schönstes Beispiel ist gamesformac.de. Ja. Die Seite wurde uns gemeldet, und wenn man die Seite aufruft, Internet Explorer 8, funktioniert die vollkommen rechtlich und okay. Rufe ich sie zum Beispiel im Internet Explorer 6 oder 7 auf, oder in irgendeinem anderen Browser, kann es dazu zu Darstellungsproblemen führen, ja. So, So, und da habe ich, die Seite konnte ich jetzt halt nur nicht zulassen in der Liste, weil die funktioniert ja. Aber auch den Betreiber habe ich halt angerufen und habe mit der Redaktion da ein ganz nettes Gespräch geführt. Und habe ein bisschen gesagt, hey, in welchen Browsern gibt es vielleicht welche Probleme, und habe sie einfach mal darauf hingewiesen. Und da haben wir auch ein ganz nettes Gespräch geführt. Und in der Art und Weise wollen wir eben halt versuchen, ein wenig das Thema zu vermitteln, weil ich glaube, das Thema ist gar nicht so einfach zu vermitteln.
Das heißt, ihr kontaktiert diejenigen wirklich persönlich? Also nimmst du dann jedes Mal den Hörer in die Hand, und wie viele Anfragen kriegt ihr darüber so?
Also auf der Seite kann man, das kann ich ja nur mal kurz erklären, wer die Seite noch nicht kennt, auf der Seite kann jeder Mann hingehen und Seiten, die in Internet Explorer 8, und zwar in der ganz normalen Standardansicht, ja, also nicht in irgendeiner Kompatibilitätsansicht etc. oder was man sich da ausdenken kann, sondern wirklich Internet Explorer 8 aufmachen und in der ganz normalen Standardansicht, und Seiten, die dort nicht funktionieren oder nicht richtig angezeigt werden, können dort gemeldet werden, und zwar die eigene oder aber auch die von Dritten. Und derjenige, der sie meldet, hat die Auswahl, ob er seinen Namen veröffentlichen möchte oder nicht. Und das prüfen wir auch. Also wir prüfen die Seiten auch vorher, und nachdem wir sie geprüft haben, veröffentlichen wir sie, um einfach auch, wie ich gerade erzählt habe, dann wirklich zu gucken, woran liegt es. Und wenn ich auch feststelle, dass es vielleicht in anderen Browsern genauso ist, dann merke ich mir das auch. Und in der Tat kontaktieren wir dann die Leute, beziehungsweise die Betreiber der Webseiten, sofern wir sie ausfindig machen können, was in Deutschland einigermaßen gut ist, weil da ist ein Impressum eine Pflicht. In anderen Ländern ist es schon einigermaßen schwieriger, aber in Deutschland klappt das ganz gut. Und da reden wir mit den Betreibern, sofern sie das gerne möchten, und weisen sie darauf hin. Sollten sie zum Beispiel nicht telefonisch erreichen, dann schreiben wir ihnen eine E-Mail. Und wir versuchen unser Bestes. Und bis jetzt haben wir auch noch keinen Betreiber gefunden, der irgendwie nicht erreichbar war oder nicht mit uns über das Thema reden wollte, sondern eigentlich sehr positiv die Sache aufgenommen hat.
Das heißt, danach passiert auch wirklich was. Also zum Beispiel bei genau, Shell, hat sich danach wer bei Shell hingesetzt und die Probleme gefixt?
Genau, das Problem ist. Wir kontaktieren wirklich jede Seite, jeden Seitenbetreiber, der gemeldet wird. Wir kontaktieren sie nicht sofort, weil es ist mitunter relativ kompliziert. Also zum Beispiel die Domain Siemens wurde uns auch gemeldet. Da ist es mitunter bei so großen Konzernen gar nicht so einfach. So nach dem Motto, einfach mal anrufen und sagen, gib mir mal den Webserver-Admin.
Ja.
Ja, dann hörst du aus der anderen Leitung erstmal ein großes Fragezeichen und okay. Und da müssen wir halt auch andere Wege gehen. Von daher funktioniert das auch nicht in Echtzeit. Das heißt, ich kann schlecht bei einer Shell anrufen und kann euch versprechen, dass innerhalb von 3 Tagen das Problem gelöst worden ist. Aber in der Tat, so gehen wir da im Prinzip vor. Wenn wir Betreiber werden, halt wie gesagt nicht per Telefon erreichen, schreiben wir auch eine E-Mail, und nicht nur eine, sondern 2 oder 3. Auch das machen wir nicht immer sofort. Das heißt, wir gucken uns die Sachen auch vorher an und schauen, worüber müssen wir genau mit den Betreiber reden.
Wie viele Anfragen habt ihr bisher so bekommen?
Ich müsste sie jetzt zählen, bin ich schlecht vorbereitet, aber es ist ja öffentlich einsehbar. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie, ich scroll mal die Seite runter und schätze mal jetzt so grob 50, 60 Seiten.
Anfragen oder Seiten, wo sich dann auch was getan hat?
Nein, 60 Seiten, die gemeldet worden sind, wo wir ein Großteil auch schon mit den Seitenbetreibern in Kontakt sind oder in Vorbereitung, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Wie gesagt, es ist manchmal auch gar nicht so einfach, da den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und aber die Seiten sind ja öffentlich da, das heißt, ich müsste sie jetzt wirklich zählen, aber ich glaube, sie sind so um die 50, 60 im Moment.
Verstehe ich das dann richtig, Kai, dass ihr in zwei Richtungen einfach Fortbildungen machen wollt. Zum einen dem Endanwender das Internet erklären und zum anderen den manchmal sogenannten Profis unter die Arme greifen, dass sie ihre Webseiten besser machen. Verstehe ich das so richtig?
Ja, im Prinzip verstehst du das richtig. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren, aber ja, in der Tat. Nee, also wirklich, in der Tat ist es so, ich nehme wirklich immer meinen Hausmeister, oh Gott, hoffentlich hört er das nie, den nehme ich immer so als bestes Beispiel, wirklich, ja. Dem die Thematik ein bisschen näher zu bringen und vor allem auch ihr habt ja alle selber Webseiten, von daher muss ich euch das nicht erzählen. Wir haben zum Beispiel auch ein Video da veröffentlicht, wo wir auch sagen, hey, im Prinzip ist es die Thematik ja auch relativ einfach. Ich glaube, es gibt Webseiten, die sehen in dem einen Browser so aus, in dem anderen sehen sie so aus und bei der nächsten Seite ist es genau andersherum. Und ich glaube, das Einfachste, was man immer machen kann und was viele einfach unterschätzen oder vielleicht einfach nicht machen oder keine Lust und Zeit haben, aber ich glaube, das Einfachste ist, wenn man einfach auch mal den Webseitenbetreiber kontaktiert und ich glaube, da reicht einfach irgendwie ein Einteiler und sagt, hey du, ich habe hier folgendes Problem, kann irgendwie deine Seite nicht bedienen. Alleine so kleine grundlegende Schritte haben wir mal erklärt oder dass es eben halt auch viele Leute, glaube ich, draußen gibt, die einen Browser haben und sich irgendwie zum Beispiel nicht trauen oder ich weiß es nicht, ihren Browser einfach mal zu aktualisieren, auf die neueste Version zu bringen. Also wirklich, das beste Beispiel war mein Hausmeister, der dann da stand und sagt, ja, da kam immer so eine Meldung, die habe ich dann immer weggeklickt. Ja. Und auch einfach mal zu erklären, wofür das da ist, nicht nur allein aus Sicherheitsgründen, sondern auch wirklich, um alle neuen Services und Technologien irgendwie zu nutzen, die ganzen neuesten Browser-Generationen mitbringen. Und auf der anderen Seite, in der Tat, wollen wir wirklich alle Betreiber von Webseiten, die uns hier gemeldet werden, und nicht nur denen, sondern alle, die es auch interessieren und die Webseite besuchen, versuchen, auf einfache Art und Weise ein bisschen an die Thematik ranzuführen.
Okay, vielleicht als letzte Frage, um die Besser-Web-Thematik dann erstmal abzuschließen, um da auch in unseren Themen ein bisschen weiterzukommen. Was mich noch interessieren würde, ist, wie da die Response aus der Endnutzer-Fraktion wirklich ist, weil ich habe mir mal in der letzten Woche angeschaut, was ihr da so macht, und das ist ja gar nicht mal so wenig, auch was es da an Videomaterial gibt. Und ja, ich habe mir immer überlegt, ob ich das wirklich meinen Eltern zum Beispiel, die da nicht so versiert im Thema Internet sind, ja, ob ich denen das zeigen würde, ob die das überhaupt wissen wollen. Oder, also ich schätze, dass die meisten Nutzer das einfach bedienen möchten und wie du halt auch schon sagtest, dein Hausmeister das nicht wirklich interessiert, warum jetzt irgendwas nicht funktioniert.
Richtig. Die meisten Leute sagen einfach, ich glaube, das kennen sie, ich will einfach, dass es funktioniert, richtig?
Richtig. Okay.
deswegen die Frage.
Ja, also ich glaube ganz kurz, ich glaube, dass ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil potenziell 40 Millionen Internetnutzer haben wir in Deutschland und ich glaube, ich kann nicht so wirklich einschätzen, wie 40 Millionen Internetnutzer reagieren und generell mit dem Browser umgehen und wenn mal was nicht funktioniert, was sie dann machen. Aber ich glaube, wenn man mal die ganzen Community-Webseiten und Hilfeseiten und Support-Webseiten etc., die ihr alle kennt, mal durchsucht. Ich glaube, da ist schon ein sehr, sehr großes Interesse, dass Menschen feststellen, hier funktioniert vielleicht irgendwas nicht so, wie kann ich irgendwas besser machen, wie kann ich irgendwas anders machen, wo finde ich das eine Add-in oder das andere Add-on etc. Das heißt, ich glaube, da ist schon Interesse da. Ich glaube, sonst würden solche Videos auch, glaube ich, gar nicht erst angeguckt werden. Ja, ich glaube schon, dass das Interesse da ist. Und wir haben bisher auch, das muss ich jetzt vielleicht sagen, aber ihr könnt es mir wirklich glauben, wir haben auch wirklich bisher eigentlich ein sehr, sehr positives Feedback darauf bekommen.
Okay.
Gut. Daniel, wir haben jetzt...
Andersrum, darf ich mir eine Gegenfrage noch stellen?
Ja.
Wie habt ihr das denn empfunden, als ihr das gesehen habt? Weil, also du fragst jetzt ja gerade, was glaubst du, wie sind die, wie denken die Leute da drüber oder wie finden sie die Videos? Wie habt ihr es denn empfunden? Weil ihr seid ja jetzt, sag ich mal, die Experten, die jeden Tag 8, 9, 10 Stunden sich mit der Thematik vielleicht befassen. Wie habt ihr es denn empfunden?
Naja, das ist gemischt. Also ich bin, als ich aus Berlin zurückkam, hatte ich ja auch in der Technikwürze erzählt oder im Gespräch mit Jens haben wir das getan, war ich sehr erstaunt von Microsoft bis dato, dass ich dachte, Mensch, die Jungs gehen jetzt mal wirklich auf ihre Nutzer und auch auf die Webdesigner zu. Andererseits, also sehen wir, dass ihr sehr viel mit der Community machen wollt, sehen wir aber andererseits wieder Sachen, die nach hinten rausspielen. Also zum Beispiel das Gewinnspiel, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen drauf ein, wo ich da ein T-Shirt drauf sehe, wo so ein seltsames Webstandardszeug drauf ist. Das ist so ein gemischtes Verhältnis. Also ich glaube, ja, schwierig zu erklären. Das ist nicht ganz so eindeutig, dass man sagt, okay, die gehen jetzt da mit Power voran. Das ist noch ein bisschen gemischt.
Okay.
Ich finde schon mal prima, dass ihr genauso wie die anderen Browserhersteller endlich mal nach draußen tretet und versucht, mit Entwicklern und mit auch mit dem Endverbraucher über Qualität im Netz zu kommunizieren. Und da werdet ihr sicherlich auch genügend Feedback auch wiederum bekommen, dass dann vielleicht eure Position dann auch wieder zu justieren hilft. Also das ist schon mal etwas. Der Beginn der Kommunikation ist schon mal etwas. Ansonsten habe ich mir keine Videos angeguckt. Ich bin ja nicht die Zielgruppe. Nicht okay. Wirklich. Daniel, ich hätte da mal eine Frage. Und zwar hat jetzt Kai ja sehr viel über die Möglichkeit gesprochen, dass man Seiten melden kann, die im IE8 nicht gut aussehen, die nicht gut funktionieren. Das ist ja eine ganz neue Funktion, die ihr euch da ausgedacht habt, so eine Petze-Funktion. Kombiniert ist das Ganze ja mit diesem Kompatibilitätsmodus, fürchterliches Wort. Kompatibilitätsmodus. Was wiederum eine Weiterentwicklung der vorherigen unterschiedlichen Modi ja ist. Wir haben da ja jetzt im Prinzip einen richtigen Browser nochmal, einen zusätzlichen Browser drin. Vorher hat man ja nur so eine Möglichkeit, so einen Standardmodus, einen Quirks-Modus auszuwählen. Das war ja schon prima. Und jetzt haben wir ja im Prinzip zwei Browser. Wie funktioniert das technisch? Haben wir jetzt wirklich zwei echte, komplette Browser drin und hätte da nicht gleich noch den IE6 mit reinschmeißen können? Und was bringt das Ganze?
Das muss man in Summe erstmal einen Schritt zurücktreten und sich anschauen, was ist eigentlich das zugrunde liegende Problem? Ich höre ganz oft von Kunden die Antwort sozusagen für eine Frage, die man sich gestellt hat, oder? Nämlich, warum löst Microsoft das Problem nicht?
Irgendwo überschlägt sich.
Liegt im Grunde das Verständnis, dass eigentlich das Problem im IE liegt und wir nur den magischen Schalter betätigen müssten und dann wäre das Web standardkonform und alle Seiten wären hochqualitativ. Ja, das ist ungefähr die Vorstellung, die bei vielen im Kopf existiert. Und das Problem ist einfach kompliziert. Versuchen wir es zusammenzufassen. Es existieren draußen Milliarden Webseiten. Ja, die sind da und denen müssen wir umstellen. Und viele der Seiten beinhalten Browserweichen. Weil in der Vergangenheit das so gewesen ist, dass unterschiedliche Browser Inhalte unterschiedlich interpretiert haben. Das hat eine ganze Menge Gründe, auf die wir nachher vermutlich noch ein bisschen zu sprechen kommen, wenn es gerade darauf geht, was für neue Innovationen Browser denn implementieren sollten und ob man erst warten sollte, ob die standardisiert werden oder nicht. Da kommen wir nachher und später dazu. Wir können das mal festhalten, es gibt ohne Ende Webseiten da draußen, die vom Browser unterschiedlich dargestellt werden. Und das versuchen wir jetzt zusammenzubinden. Wir versuchen, dieses Problem zu lösen. Dann müssen wir einen Spagat hinbekommen von, wie kriegen wir das hin, dass die alten Seiten weiter funktionieren und dass wir aber die neuen Seiten, die jetzt neu geschrieben werden, dass die per se standardkompatibel geschrieben werden können, sodass sie keine Browserweichen mehr brauchen. Und diese Aufgabe versucht sich der IE jetzt zu stellen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite eine Möglichkeit mitliefern, alte Seiten sauber darstellen zu können, weil der Anwender es einfach erwartet. Also wenn er den Browser aktualisiert auf eine neue Version und seine Webseite, bei der er zum Beispiel im Internet arbeitet, nicht mehr richtig dargestellt wird, dann ist ihm das völlig egal, ob das nur an Standardkompatibilität liegt oder an Wetter draußen. Er hat den Browser verändert und der neue Browser stellt die Seite nicht richtig dar, also ist für ihn der Browser kaputt. Das ist eine ganz simple Vorstellung. Und für den Ansatz, den ich ja ganz oft höre, wann schreiben wir endlich mal alte Töpfe ab und legen jetzt einen Browser hin, der halt die alten Sachen einfach kaputt darstellt, da wird endlich mal Zwang ausgeübt und die Leute ihre Webseiten aktualisieren. Ich kann halt nur sagen, Menschen mögen das halt überhaupt nicht, wenn ihnen Zwang auferlegt wird. Ja, also das mag zwar jetzt mal so ganz lockerflapsig mal als Forderung formulieren, aber spätestens, wenn man selbst davon betroffen ist, wird man aufschreien und sagen, wieso schreibt Microsoft mir jetzt vor, dass ich meine Webseite zu ändern habe. Ja, wer seid ihr eigentlich, dass ihr glaubt, das machen zu können? Das heißt, es ist gar nicht so simpel, dort all diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und deswegen hat der Browser jetzt verschiedene Displaymöglichkeiten. Und dafür bringt er tatsächlich verschiedene Render-Engines mit. Und jetzt kann man natürlich diskutieren und sagen, welche sollte er denn noch mitbringen? Ja, IE8, standardkompatibler Modus, das ist die Variante, mit der er standardmäßig Webseiten rendert. Ja, jede Webseite, die er aufruft, die sich nicht speziell meldet, die er nicht speziell erkennen kann, die wird er standardkompatibel rendern, zum Beispiel CSS 2.1 nach dem W3C-Standard interpretieren und darstellen. Ja, da ist i8 zum Beispiel der kompatibelste Browser, den wir momentan auf dem Markt haben. Und wenn wir aber jetzt eine Webseite erkennen, die also möchte, dass sie abwärtskompatibel dargestellt wird, ja, weil sie zum Beispiel für i7 oder i6 optimiert wurde, dann wechseln wir die Render Engine innerhalb des Browsers und stellen dann diesen Tab, ja, wir können das aus einem einzelnen Tab runterbrechen, eben mit der alten Render Engine da, im abwärtskompatiblen Modus, so dass die Seite ordentlich dargestellt wird. Aber wir können innerhalb derselben Browsing Session auf in einem Browserfenster, also in einem Chrome, wie das so schön heißt, mehrere Tabs haben und die Tabs können unterschiedliche Modi betrieben werden. Das heißt, in einem Tab kann ein i8 gezeigt werden im standardkompatiblen Modus und im anderen halt ein abwärtskompatibler Modus, damit diese Seite richtig dargestellt wird.
Hast du mal aus Redmond gehört, warum die nicht gleich den i6 da auch noch mit reingeschmissen haben? Denn der 7er ist ja eigentlich nur der 6er ein bisschen besser und die eigentliche Verbesserung eurer Browser ist ja eher der 8er, also eher der 8er. Hätte man ja eigentlich gleich den 6er auch noch mit reinschmeißen können und hätte dann zumindest ein Argument gehabt, dass die ganzen großen Firmen ihre Intranets endlich mal mit einem vernünftigen Browser ausstatten könnten und nicht dauernd noch den 6er vorhalten. Das wäre ja schon mal etwas gewesen, oder?
Also die Quintessenz ist, dass wir natürlich irgendwo eine Grenze ziehen müssen. Vor allem auch in der Hinsicht, was noch supported wird. Ich glaube, bei Windows 2000 ist noch IE5 drauf gewesen, den wir noch momentan immer noch patchen, weil der Support für Windows 2000 noch nicht abgelaufen ist. Aber das ist, glaube ich, kurz vorm Ende oder gerade erreicht. Also wir haben wirklich 10 Jahre lang den Browser unterstützt. Und wir mussten uns natürlich die Frage stellen, wie viel wollen wir jetzt mitstatten? Wie viel Druck können wir ausüben, dass sich Dinge verändern? Weil ja auch klar ist, wenn wir im i8, sage ich mal, alles abbilden, was alle IE-Versionen davor von der 1.0, sage ich mal, an sich verhalten haben, dann bleibt das Web so, wie es ist. Ja, aber dann wird kein Bedarf gesehen, irgendwas zu verändern. Ich erinnere nur an die ganze Diskussion, die wir hatten, als wir mit IE8 überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, wir wollen standardkompatible Modus einbauen. Und standardmäßig möchten wir so rendern, wie halt die AI bisher gerendert hat, damit wir so wenig wie möglich brechen von Webseiten, die es im Netz gibt. Aber die halt standardkompatible Webseiten schreiben, können einfach einen Text setzen und schon rendern wir die im standardkompatiblen Modus. Das wäre eigentlich die Variante gewesen, die am wenigsten Aufwand jetzt verursacht hätte, am wenigsten Veränderungen erforderlich gemacht hätte, entsprach aber überhaupt nicht den Wunsch, den insbesondere auch Webmaster gehegt haben, weil natürlich die Angst besteht, wir implementieren damit die Vergangenheit, nämlich dass die alten Webseiten alle weiterhin so existieren.
Genau, kann mich ja noch an eine Diskussion erinnern,
versuchen wir halt so.
Ja, das, ich meine, das ist ja auch das, was du jetzt eben die ganze Zeit beschrieben hast, das ist so das Mantra von Microsoft meinetwegen, auch diese ewige Produktsupport. Nur dummerweise spricht das Medium komplett gegen einen 10-jährigen Produktsupport. Und wenn ihr jetzt irgendein kleiner Klitschenverein wärt, dann wird mich das vollkommen wenig interessieren. Ihr seid aber dummerweise der Hersteller mit dem meisten Marktanteil und dementsprechend muss es mich interessieren, dass da jetzt also noch ein Browser existiert, der 8 Jahre alt ist. Und es ist schon ein schlechtes Zeichen, finde ich, wenn man mit einem Browser auf einen Markt kommt und sagt, naja, der ist ja jetzt neu, also der kann Farbe, aber standardmäßig, wenn ihr den Fernseher jetzt anschaltet, dann kommt nur schwarz-weiß. Und ihr müsst dann aber nochmal einen extra Knopf drücken, damit der auch wirklich Farbe kann. So in der Art wurde der IE8 beworben. Also er rendert erstmal als IE7. Und wenn ihr aber wollt, dann ihr Webentwickler, dann müsst ihr da so einen komischen neuen, selbst erfundenen Tag in den Kopf der Seite reinschreiben. Und das ist so ein Angsthasenvorgehen. Wenn man sich die anderen Browserhersteller anschaut, Firefox schmeißt jetzt 3.5, Mozilla schmeißt Firefox 3.5 raus, die denken, die interessiert doch nicht mehr die Pflege von Firefox 2. Und Apple interessiert sich auch nicht mehr für Safari 1.0. Und ist doch gut so. Das ist ein schnell vorangreifendes Medium.
Daniel, und kannst du dich an die Szene erinnern, wo es diesen Aufschrei gab und Microsoft umgedenkt hat in dieser Situation, dass sie gesagt hat, okay, wir machen es jetzt eigentlich genau andersrum, wie einige Webdesigner auch forderten, nämlich, dass ihr standardmäßig in die Webstandards Rendering geht und per Knopfdruck in den Kompatibilitätsmodus wechseln könnt?
Die Quintessenz, wenn ich sagen muss, ist, wir können es keiner Seite recht machen. Der Aufschrei, den wir gehört haben, der ist da gewesen, weil wir diese Entwicklung so beschrieben haben. Der hat ja durchaus auch prominente Fürsprecher für unsere Position. Aber wir kriegen genau den gleichen Aufschrei oder die sogar lauteren für die andere Entscheidung. Was du jetzt gerade formuliert hast, ist aus deiner Sicht, sag ich mal, völlig transparent. Ja, du sagst, das Medium entwickelt sich sehr schnelllebig, ich will hier neue Technologien einsetzen, dass alle halbe Jahre was Neues, wozu so eine Sachen so lange supporten. Das ist eine Sichtweise, die ich durchaus verstehe. Aber es gibt auf der Welt über 1 Milliarde Anwender von Windows. Und das Internet besteht eben auch aus Benutzern, die möglicherweise andere Ansichten haben. Also die Ansicht von einem Webmaster, der die neuesten Technologien einsetzen will, sind überhaupt nicht die Ansichten zum Beispiel von dem Administrator von einer Firma im medizinischen im Umfeld. Nochmal ein Beispiel. Wenn eine Pharmafirma eine IT einsetzt, dann muss die IT als Prozess betrachten. Das bedeutet, dass für die Entwicklung von einem Medikament als Beispiel unglaublich genau dokumentiert werden muss, wann wurde dafür was wie eingesetzt. Das heißt, die Möglichkeit, Dinge zu verändern in dem Netzwerk, das die haben, ist mit wahnsinnigen Kosten und Aufwänden versehen, die insbesondere der Dokumentationspflicht genügen müssen, die da gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das wollen wir auch alle, weil wir wollen, dass Medikamente halt sicher entwickelt werden. Das heißt, in dem Bereich ist eine halbjährliche Änderung oder noch kürzere Update-Zyklen für einen Browser-Feedback nicht akzeptabel. Da wird die komplette Umgebung, mit der dann diese Medikamente entwickelt werden, zertifizieren auf dem Status X und danach darf daran nichts verändert werden innerhalb von einem bestimmten Zeitraum. Das heißt, die Entwicklungszyklen, die Firefox hinlegt, die mag funktionieren für die Firefox-Community, die problemlos auf ihrem Rechner die nächste Version draufhaut, kriegt aber massive Probleme in jedem Form von Unternehmensnetzwerk, wo es einen Aufwandsschlüssel darstellt, eine neue Version jeden Monat auszurollen. Und genauso, was den Support angeht, mag das vielleicht für Apple funktionieren, dass sie den Support einfach einstellen. Ja, mal als Beispiel, ich habe mir Ende 2005 sowohl einen Samsung-Laptop gekauft, als auch einen Apple-Laptop, einen MacBook. Und das MacBook kann ich heute mit Snow Leopard nicht mehr verwenden. Ja, das wird nicht mehr unterstützt. Die Hardware kann ich wegwerfen, technisch gesehen. Während ich Windows 7 problemlos auf den Samsung-Rechner installieren kann, mit den 1 GB RAM, die der hatte, aus der Box, läuft das Ding wunderbar. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Philosophien und verschiedene Kundensegmente, die da bedient werden. Und Microsoft ist sich einfach der Verantwortung bewusst, die wir haben für diese riesen Kundenmenge, die wir haben. Das ist einfach ein Unterschied, eine unterschiedliche Zielgruppe, die wir da adressieren.
Gut, okay. Marcel?
Ich denke, interessant wäre nochmal zu erläutern, was der Kompatibilitätsmodus jetzt wirklich aus technischer Sicht heißt. Also was gibt es da für Möglichkeiten, wie wird sowas dann wirklich technisch umgesetzt?
Okay, also wir müssen hier, ich habe ein paar Fälle unterscheiden. Nehmen wir mal den Anwendungsfall, dass ich der Anwender bin und mit dem Browser unterwegs bin und im Netz starte. Und auf eine Webseite stoße, die wird komisch dargestellt. Ja, ein Formular funktioniert zum Beispiel nicht. Ich kann dort eine Suche nicht abfeuern. Dann kann das möglicherweise daran liegen, dass diese Webseite eine Browserweiche installiert hat, die erkennt, dass ich den IE surfe und halt den IE eine IE-typische Webseite zuschickt. Und die ist leider optimiert auf IE6 oder IE7 und ich weiß noch nichts von IE8. Das heißt, IE8 wird hier einfach auf die Nase fallen und kann diese Website nicht vernünftig darstellen im fahrradkompatiblen Modus. Der Anwender hat jetzt keine andere Chance, weil er kann ja den Webserver nicht beeinflussen und nicht den Webadmin. Deswegen hat er bei sich im Browser einen Knopf, mit dem er auf den fahrradkompatiblen Modus umschalten kann. Das soll aber der absolute Ausnahmefall sein. In der Regel soll es so sein, dass derjenige, der die Website geschrieben hat, sich darum einfach kurz Gedanken machen kann. Ja? Der weiß, wer die Website entwickelt. Es gibt jetzt ein paar neue Browser, es gibt eine neue Version von Safari, es gibt Google Chrome, es gibt ein IE8. Also würde er in der Regel eigentlich die Browser nehmen, die es auf dem Markt gibt und dann Webseite testen. Und wenn er da feststellt, dass es irgendwie ein bisschen merkwürdig aussieht, kann er sich halt entscheiden, was er machen möchte. Entweder fixt er die Website oder wenn er den Aufwand dann nicht einspricht, nach dem Motto, wer bezahlt mir das denn, ist er in der Lage, einen Flag zu setzen. Er kann innerhalb der HTML-Codes im Header einfach einen Eintrag einfügen, eine Zeile, in der deklariert, dass ein IE 8 diese Website abwärtskompatibel darstellen soll. Das kann er als Webseitenentwickler machen. Und wenn er die Website dynamisch erstellt oder Template-basierend, vorlagenbasierend macht, ist es ein recht geringer Aufwand, das einmal einzupflegen und danach wird diese Seite eben von IE 8 sauber dargestellt, ohne dass er die Seite verändern muss. Das ist die einfachste Variante. Dann ist noch ein Fall, dass vielleicht der Web-Administrator, also der Webdesigner, da nicht mehr greifbar ist. Also man stellt sich die Firma vor, die hat mal eine Webseite in Auftrag gegeben für eine Internetapplikation und die läuft seit 5 Jahren zur Zufriedenheit und die soll einfach weiterlaufen. Keiner weiß mehr, wie das funktioniert hat. Dann ist das ja irgendwie serverseitig installiert, Java, Servlet, Beam, mit einer Excel, im IIS, was auch immer, wie das konfiguriert ist. Und er kann das technisch gar nicht selbst ändern. Er hat aber trotzdem die Möglichkeit, als Webseitenbetreiber in seinem Webserver eine Konfigurationsoption zu setzen, dass er in der Antwort, die der Webserver an den Client liefert, wenn die Seite angefragt wird, zusätzlich einen Eintrag mitschickt, ja, unabhängig von dem, was die Webseite im HTML-Code und alles mitliefert, dass er also einen HTTP-Response-Header, so nennt sich das, schickt, indem er sagt, bitte diese Seite oder alles, was jetzt hier kommt, abwärtskompatibel darstellen. Das sind so grob gesagt die technischen Möglichkeiten, die es gibt. Also der Web-Admin hat es in der Hand, der Web-Designer hat es in der Hand und wenn sich keiner darum kümmert, hat der Anwender zumindest einen Knopf, mit dem er sich selbst helfen kann.
Okay.
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich hab dazu mal ein Webcast gemacht und habe mich versucht, kurz und knapp zu dem Thema zu halten, bin dann irgendwie bei 1,5 Stunden gelandet. Ganz kurz, da sind auch ganz paar Fragen zurückgekommen. Vielleicht, ich habe mir einfach mal für heute so 2, 3 wichtige Fragen rausgepickt, die da kamen. Wollen wir die einmal ganz kurz durchsprechen zu dem Thema, habt ihr noch Lust?
Ja, klar.
Okay, also eine sehr, sehr häufige Frage, die da eben kam, war eben halt auch, okay, es wurde immer sehr häufig in den einschlägigen IT-Medien über diesen Kompatibilitätsmodus etc. geredet, ja. Und entsprechend den Tag dazu. Das heißt, ich könnte jetzt einfach hingehen, ich stelle jetzt fest, dass eure Webseite, wo ihr eure Podcasts und diesen Podcast nachher anbietet, dass die vielleicht nicht in der standardkompatiblen Ansicht, also sprich, der Benutzer macht den Internet Explorer 8 auf, die standardkompatibelste Ansicht und die Seite funktioniert vielleicht nicht. Ja, wäre so ein Szenario, dann könnte der User jetzt am Teil hingehen, könnte diesen Knopf drücken und die Seite würde in dem entsprechenden IE7 Rendering Modus laufen. Auf der anderen Seite könntet ihr jetzt hingehen und diesen Kompatibilitäts-Meta-Tag einbauen oder wie Daniel gerade gesagt hat, auf dem Server das integrieren. Ja, als Szenario. Und eine sehr häufige Frage kam im Fall noch, okay, wer sticht denn hier wen über und warum kann ich das denn jetzt überhaupt implementieren? Und was ist denn überhaupt, wenn ich das jetzt nach einem Dreivierteljahr feststelle und ganz, ganz viele User haben meine Seite irgendwie getaggt? Und was mache ich denn dann jetzt? Jetzt setze ich mich daran, weil jetzt haben wir gerade hier in dem Podcast darüber geredet und ich setze mich hin und arbeite an meiner Seite, macht sie eventuell standardkonform etc. pp. Und die Seite läuft dann. Jetzt haben aber ganz, ganz viele Leute mich vielleicht schon hinzugefügt zu ihrer Liste, weil das kennen die User ja selber auch. In dem Moment wird man ja in eine Liste geschrieben mit der Domain bei dem User auf dem Rechner und das mache ich dann. Also es gibt noch diverse Meta-Tags, die man auch einfügen kann, die zum Beispiel einfach schlichtweg sagen, hey Leute, egal was der Benutzer draußen sagt, ich laufe hier standardkompatibel. Ja? Also das wäre zum Beispiel ein Szenario, was vielleicht passieren könnte, dass ich jetzt mal nach einem Jahr oder so feststelle, huch, da läuft irgendwas schief mit meiner Webseite, setze mich hin und damit ich halt nicht diese User verliere, kann ich zum Beispiel auch sagen, im Gegensatz zu so einem Kompatibilitätsmeta-Tag füge ich zum Beispiel ein, Leute, ich bin standardkonform, alles passt, zeigt mich in der standardkompatibelsten Ansicht an. Auch diese Möglichkeit gibt. Die Frage kam sehr häufig. Auch eine Frage kam, was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich eine riesige Webseitenfarm habe, ja, mehrere zig, 10.000 Seiten. Und dann ist ja die einfachste Variante, dass ich hingehe und baue zum Beispiel diesen Kompatibilitätstag ein. Weil ich ihm halt sage, da brauche ich jetzt mal eine Dreivierteljahr, um meine komplette Webseite entsprechend anzupassen, ja. Es gibt eine Möglichkeit, ich nenne sie immer Überstrich-Unter-Möglichkeit. Was man jetzt relativ einfach zum Beispiel machen könnte, und das Szenario gibt es auch sehr häufig. Ich habe eine Webseite, sagen wir mal, mit 25.000 einzelnen Seiten. Und um die Zeit jetzt zu überbrücken, bis ich mich da jetzt vielleicht mal ransetze und die Seite entsprechend anpasse, baue ich jetzt diesen Kompatibilitätscheck ein, damit ich das nicht auf 25.000 Seiten machen muss, füge ich das einmal in diesen Server-Header ein. Und da kam halt sehr häufig die Frage, was muss ich denn jetzt tun, wenn ich auf einer bestimmten Seite oder auf, sagen wir mal, 100 von diesen Seiten, habe ich irgendeine Firma beauftragt, die mir ein Gästebuch programmiert hat. Und das Gästebuch ist irgendwie ein Kauderwelsch an Code und läuft irgendwie nur in diesem Kompatibilitätsmodus. Wie bekomme ich denn das jetzt hin, dass nur diese eine Seite entsprechend gerendert wird? Und da kam auch sehr häufig die Frage, ganz einfach, das heißt, ich kann einmal von meinem Server aus steuern, wie alle Seiten angezeigt werden sollen, entsprechend mit so einem Server-Header. Und wenn ich dann hingehe und auf einzelnen Webseiten diesen Meta-Tag einbaue im Source-Code, überschreibt der zum Beispiel diesen Header-Tag und sagt, hey, diese einzelne Seite, die wird jetzt anders dargestellt. Das auch noch so als zweite häufige Frage, warum es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, also diese Übersticht-Unter-Funktion. Und die dritte Frage, die sehr häufig kam, mal gucken, ob ihr sie auch habt, diese Kompatibilitätsansichtsliste von Microsoft, ist die jedem bekannt?
Von euch? Ich habe sie bei dir im Blog gefunden vor kurzem. Und war ganz fasziniert, welche Seiten ich darauf gesehen habe.
Okay, also soll ich darüber auch noch kurz zwei, drei Sätze verlieren? Die Frage kam auch sehr häufig, wie ist die Liste entstanden und warum ist sie da? Und
mach einfach mal.
Okay, also.
Kurz.
Kurz, machen wir es kurz und knapp. Also, ich glaube, Daniel hat vorhin das schon so schön erwähnt. Ich glaube, Microsoft ist sich dessen ja auch sehr bewusst, dass das Webmaster oder Webseitenbetreiber halt jetzt einige Zeit brauchen, entsprechend, um ihre Webseiten eventuell anzupassen, ja, weil sie halt für verschiedene Browserversionen optimiert worden sind. Und was Microsoft jetzt also gemacht hat, Microsoft bietet für den Internet Explorer 8 ein optionales Update an. Das heißt, man kann sich das sozusagen diese Liste hinzufügen in seinem Browser. Und in der Liste sind, ich lüge euch jetzt an, also nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube so roundabout 3.100 Domains sind im Moment gelistet. Und die Liste, die Microsoft da gemacht hat, die kann man praktisch zu seinem Browser dazuschalten. Das heißt, diese Webseiten, die dort gelistet sind, wenn ich irgendeine dieser Webseiten bzw. Domains besuche und ich habe dieses optionale Update installiert, was regelmäßig gepflegt wird, dann muss ich nicht mehr zum Beispiel diese Seite in diesen Kompatibilitätsmodus schalten. Das heißt, da pflegt Microsoft schon eine Liste für den Kunden und sagt, mit diesen Webseiten, da wissen wir, da könnte es potenziell vielleicht Probleme geben. Mit diesen Webseitenbetreibern sind wir schon in Kontakt. Und dieses optionale Update gibt es halt dazu. Und da kam auch sehr häufig die Frage auf, ja, wie wurde die denn gepflegt und was passiert denn, wenn ich da jetzt entdecke, ich stehe da drauf? Also vielleicht entdeckt heise.de, dass sie da draufstehen und fragen sich, hey, wie konnte das denn passieren? Und wenn denen der Fall ist, gibt es halt auch zwei kurze und knappe Antworten. Also Microsoft hat während der Beta-Phase und auch im aktuellen Betrieb haben wir sehr häufig gemessen, wie viele Kunden setzen verschiedene Webseiten in den Kompatibilitätsmodus und haben auch sehr, sehr viele andere Methoden dafür angewandt, entsprechend auch, wenn uns Webseitenbetreiber angerufen haben. Das heißt, daraufhin haben wir diese Liste aufgebaut und wir sind da auch mit den meisten der Betreiber in Kontakt. Und möchte jemand zum Beispiel nicht, dass er dort gelistet ist, gibt es eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer etc. Die kann ich euch nachher nochmal schicken, dass ihr sie mit in euren Kommentaren veröffentlichen könnt. Und ist auch ein Link auf der Besser-Website, ist auch noch hinterlegt dafür, wo diese Adresse hinterlegt ist. Da kann man einfach Microsoft anschreiben und sagen, hey, bitte entfernt mich da aus, weil ich möchte das einfach nicht mehr. Punkt, Schluss, Ende, aus. So dass man da auch relativ schnell wieder runterkommt.
Wenn man
das heißt, da hat der Kunde einen relativ einfachen Weg, eine ziemlich große Anzahl an weit verbreiteten Domains bzw. Webseiten schon sozusagen vorinstalliert am Browser hinzuzufügen, sodass ich nicht immer ständig wild auf diesen Webseiten herumklicken muss und diesen Kompatibilitätsmodus anklicken muss. Und da jetzt auch, das schließt sich vielleicht ein bisschen der rote Faden, wenn ihr jetzt zum Beispiel feststellt, dass ihr auf dieser Liste drauf seid, ja, was ja bedeuten würde, dass die Kunden, die dieses Update installiert haben, entsprechend eure Seite im Kompatibilitätsmodus zu sehen bekommen und ihr wollt das jetzt nicht mehr und jetzt sagt ihr, hey, wir haben jetzt dran gearbeitet, das müssen wir ändern, dann könnt ihr wiederum mit diesen verschiedenen anderen Tags, weil es gibt ja nicht nur diesen Kompatibilitätstag, sondern verschiedene Modi, die man angeben kann, könnt ihr jetzt auf der anderen Seite sagen, hey, hört mal zu, es ist mir egal, welche Liste der Benutzer in seinem Internet Explorer hat. Ich möchte gerne, dass meine Webseite im folgenden Modus angezeigt wird. Und ihr könnt es damit wieder überschreiben, zum Beispiel.
Gut. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich solche Statements höre oder lese, dass es dann darum geht, dass Webseiten möglicherweise im IE8 einfach kaputt aussehen können. Weil eigentlich gehe ich ja dann mal davon aus, dass jemand Webseiten so schreibt, dass sie in allen Browsern vernünftig rüberkommen. Und bislang war es ja so, dass alle anderen Browser, die nicht Internet Explorer heißen, dem Internet Explorer technisch um Längen voraus waren. Dementsprechend, wenn ich dann einen Safari oder einen Chrome oder einen Firefox hatte, konnte ich die Seite ja trotzdem angucken, auch wenn sich die Hauptentwicklungszeit auf den Internet Explorer 6 meinetwegen konzentriert hat. Deswegen verstehe ich eigentlich im Nachhinein so diese Fixierung auf diesen Petzen-Modus da, auf diesen Kompatibilitätsmodus nicht so ganz. Aber mich würde doch mal so richtig interessieren, wo ihr glaubt, jetzt mal Daniel als erstes bitte, wo der IE8 mit den anderen Browsern technisch mittlerweile mithalten kann. Denn bislang waren Browser von Microsoft in den letzten Jahren, sagen wir es so, technisch immer hinten dran. Und vor vielen Jahren waren sie technisch vorne weg, muss man ja dazu sagen. Also Internet Explorer 3 und 5 und auch der 6 am Anfang waren ja spitze. Aber das hat sich ja dann über die Zeit dann einfach abgeschliffen. Das würde mich jetzt mal interessieren, wo ihr glaubt, dass der IE8 jetzt den anderen auch das Wasser reichen kann.
Also sind ja im Prinzip zwei Fragen, die du jetzt gestellt hast. Fangen wir erstens mal an. Also warum ist es so, dass in IE8-Seiten kaputt aussehen können, die andere Browser richtig darstellen? Dafür sehe ich primär nicht zwei Gründe. Ein Grund ist, dass die Webseite eine Browserweise benutzt, die unterscheidet nach benutzt der Anwender einen Internet Explorer oder einen anderen Browser.
Ja, Firefox, also einfach schlecht vom Entwickler gemacht einfach.
Schlechte Browserweise, genau. Der schert IE8 zu den gleichen Kamm wie IE6 und 7.
Richtig.
Und damit ist der IE8 machtlos, dagegen was zu tun, weil er bekommt einen Code, eben, der für alte IEs gerendert wurde, und kann den nicht richtig darstellen im standardkompatiblen Modus.
Genau, also Fehler beim Entwickler, nicht bei euch.
Das ist ein Problem, dass der Entwickler die Browserweise anpassen muss, deswegen haben wir diesen Punkt auch in der MSDN zum Beispiel sehr, sehr dediziert dargestellt, wie Browserweichen eben, die nur auf IE testen, dort auf die Nase fallen. Der zweite Punkt ist der, dass natürlich die alternativen Webbrowser, die dem Marktanteil vom IE, sag ich mal, natürlich hinterhergelaufen sind in sehr langer Zeit, bestrebt waren, die Besonderheiten nachzubilden. Also so möglich die Seite genauso zu rendern, wie der IE sie rendert, unabhängig von Standardkonformität. Das bedeutet, dass sich in Safari oder in Firefox möglicherweise bestimmte Eigenarten von IE6 nachgestellt hat, und das genauso gerendert hat, auch wenn der Standard eigentlich vorsehen würde, dass man das falsch rendern müsste. Ja?
Also Entschuldigung, das kenne ich nur vom Opera in der Version 5 und 6. Und ich glaube, beim 7er haben sie schon wieder aufgegeben. Ich glaube, das können wir vergessen. Das gibt's nicht. Die anderen Browser haben bislang immer Features implementiert, oder was heißt Features? Wir haben HTML einfach dann sukzessive weiter implementiert, was sie vorher halt nicht hatten. Haben dann neue Elemente hinzugenommen oder neue CSS-Eigenschaften, aber die haben nicht drauf geachtet, dass sie meinetwegen auch die Fehler des IE übernehmen, damit es genauso aussieht wie im IE. Wenn dem so wäre, dann hätten sie auch die JavaScript-Engine fehlerhaft implementiert, wie es bei euch ist. Also das können wir, glaube ich, erstmal streichen.
Ja, wir können nicht von dem heutigen Standpunkt aus sagen, dass das nie so gewesen ist, sondern das ist ein Entwicklungszyklus gewesen, der über mehrere Jahre ging. Das ist wirklich Jahre zurückblicken. Du hast ja selber auch gerade eben gesagt, ja, ältere Browser-Versionen haben das gemacht, neuere haben das verändert, weil dann das Thema Browser-Weichen dadurch aufkam. Das ist ein dynamischer Prozess an der Stelle. Aber das sind aus meiner Sicht die beiden Kernpunkte, die auftreten können, dass die Sachen unterschiedlich dargestellt werden. Wenn wir jetzt uns die zweite Frage anschauen, die du gestellt hast, nämlich, worauf haben wir Wert gelegt bei IE8? Da kann man ganz klar sagen, wir haben bei IE8 Wert darauf gelegt, existierende Webstandards zu implementieren. Also Stichwort zum Beispiel, was uns ganz wichtig war, CSS 2.1. In der Vergangenheit war das so gewesen, dass CSS wurde sehr, sehr lange entwickelt. Und wir haben mit IE6 Teile von CSS implementiert, in Art und Weise, wie es damals diskutiert wurde. Und die Spec hat sich dann entsprechend auch verändert. Das heißt, in IE6 haben wir Dinge zementiert, die dann in einer späteren Spezifikation so nicht mehr drin standen, die dann entschieden wurden. Und dieses Problem existiert per se immer. Das heißt, wann immer wir Dinge implementieren, die noch nicht standardisiert sind, laufen wir Gefahr, dass der Standard sich in eine andere Richtung weiterentwickelt und wir dann Fakten schaffen, mit einem sehr hohen Verbreitungsgrad, den es dann schwer, wo es wirklich schwer ist, es nachträglich zu korrigieren. Und deswegen haben wir uns halt fokussiert auf die Specs, die wirklich schon stabil sind. Das waren also CSS 2.1, um das mal die populärsten herauszuheben und natürlich auch ein paar Funktionen von HTML5, wie zum Beispiel DOM Storage, was schon sehr stabil in der Definition gewesen ist. Andere Dinge von neueren Standards, wie CSS 3, die wirklich noch tief in der Entwicklung sind, haben wir bewusst so noch nicht implementiert, weil einfach nicht absehbar ist, wohin sich das entwickelt. Und wie die letzte Woche ja gerade gezeigt hat, ist das durchaus auch nicht schlecht gewesen. Denken wir an Dinge wie dieses Audio- oder Video-Check, das in neueren im Browser jetzt schon implementiert wird, wo jetzt noch gar nicht klar ist, wie das genau implementiert wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird gerade entschieden, dass die Vorschrift, diese Text zu unterstützen, komplett gestrichen wird, wenn man sich nicht einigen kann, welche Codecs entsprechend unterstützt werden sollen. Und das sind alles Punkte, die es natürlich schwierig machen, bei der Browserentwicklung für so einen großen Markt, den wir adressieren, dort so Vorreiter zu spielen, wie das vielleicht jemand machen kann, der generell sich nur um Browserentwicklung kümmert und denen die Abwärtskompatibilität zu anderen existierenden Webseiten so vielleicht nicht so sehr im Vordergrund steht.
Inwiefern ist denn, also wo siehst du da die Nachteile, wenn man CSS 3 jetzt weiter implementieren würde? Mal abgesehen davon, wie stabil das nun wirklich ist.
Beziehungsweise könnte man ja es ja auch so machen, wie Firefox und Safari das machen im WebKit, dass sie vor den Eigenschaften, die in CSS 3 abzusehen sind, immer ihre eigenen Vorschalltext sozusagen sagen. Also minus WebKit und Border Radius oder minus Mods, was der Mozilla macht. Wäre das nicht eine Option von Microsoft zu sagen, okay, wir machen jetzt minus IE, sodass die Webentwickler damit schon mal auf jeden Fall arbeiten können und das implementieren können und wir was für die Zukunft tun in Sachen deswegen, dass wir auch wirklich das Web fördern? Oder sagt Microsoft, nein, also wir wollen das jetzt wirklich nur implementieren, wenn es ganz fertig ist und wir halten uns aus der Zukunftsentwicklung des Internet ganz raus?
Es ist ein Balanceakt, den wir da rangehen und wir haben auch ganz andere Ideen, auf die wir nachher noch besprechen können, wo wir mit Sachen Web hinkommen, weil im Prinzip wir bei der Webbrowserentwicklung über kurz und lang in der Sackgasse landen, das können wir ganz klar sagen. Das heißt, wenn wir jetzt die Möglichkeit in Betracht ziehen, einen Tag einzuführen, dass dann sagen, so ab hier jetzt IE-spezifisch und dann machen wir jetzt unsere eigene Installation zum Beispiel oder so wie wir glauben, wie CSS 3 sich jetzt weiterentwickeln wird, dann landen wir bei derselben Kritik, die wir bekommen hatten, als wir überhaupt angefangen hatten, über diesen Kompatibilitätstag nachzudenken. Also es ist immer so leicht zu sagen, ja, warum machen wir das nicht so? Wenn wir es genauso machen wie andere, heißt das nicht zwangsläufig, dass das Microsoft genauso zugestanden wird, es so zu machen, wie das andere machen. Sondern wir werden immer sehr, sehr kritisch gesehen bei etwas und sobald wir das mit IE-spezifisches einbauen würden, würde sofort der Aufschrei da sein, dass wir versuchen, das hier zu zementieren, dort eine inkompatible Eigenheit einzubauen. Die Gefahr ist einfach groß, die ich da sehe. Deswegen sind wir momentan sehr vorsichtig an der Stelle und haben uns erstmal primär darauf festgelegt, mit IE8 Ideen zu implementieren, die standardisiert sind. Und auch da haben wir gerade gesehen, dass dieses Vorantreffen und das flotte Implementieren von zukünftigen Ideen, die noch mal nicht fix sind, ich sage mal, nicht wirklich unbedingt zielführend sind, weil man muss sich auch darauf einigen, dass derartige Funktionen interoperabel implementiert werden. Und dazu brauchen wir primär eine vernünftige Testsuite. Und die Testsuite ist das, was eigentlich gepflegt werden muss. Das heißt, die Möglichkeit, dass jeder Browserhersteller gegen eine umfangreiche Testsuite dann so testen kann, man sagen kann, so und so und so haben wir das implementiert, haben uns alle Standards gehalten an der und der Stelle, haben das so und so interpretiert und das ist das Ergebnis. Wir haben auch das Problem, dass der Standard oder die Standardisierung generell nicht alle Fragen lösen wird. Es gibt Punkte im Standard zum Beispiel, die der Standard bewusst offen lässt, wo drin steht, wie das interpretiert wird, und liegt dem Browser, das ist Geschmackssache. Und das bedeutet aber an der Stelle, dass die Browserhersteller sich ja irgendwie auf etwas einigen müssen, wie das dann alle implementieren, damit das auf allen Engines auch entsprechend gleich ausschaut. Und deswegen legen wir aus unserer Sicht her wesentlich mehr Wert darauf, nicht nur die Standardisierung sorgfältig durchzuführen, sondern begleitend zur Standardisierung eine umfangreiche Testsuite zu erstellen, die es erlaubt, dann die Browser auch wirklich vergleichbar testen zu können. Und so haben wir zum Beispiel für die CSS 2.1 Testsuite vom W3C-Konsortium über 7000 Testcases eingereicht, um die Implementierung von CSS 2.1 halt sauber durchtesten zu können. Und meines Kenntnisstands nach ist IE8 der einzige Browser, der die offizielle Testsuite vom W3C-Konsortium für CSS 2.1-Kompatibilität zu 100% erfüllt.
Wie sieht das aus? Ich kann mich noch daran erinnern, damals zur Browserkriegzeit, Internet Explorer gegen Netscape, ist Microsoft ja sehr forsch rangegangen an dieses Thema. Und auch gerade, was du sagst, dass du mit dem, dass Microsoft mit dem W3C da in Verhandlungen steckt, ist es für mich eher etwas, was ziemlich im Hintergrund passiert, was der Normaluser oder wir Webentwickler nur mitbekommen, wenn wir ein bisschen nachbohren. Und damals hatte ich so das Gefühl, dass Microsoft jetzt wirklich vorne richtig massiv Sachen voranpresst. Gerade um auch den Marktanteil des Internet Explorer 8, des Internet Explorer, der damals eben draußen war, zu erweitern gegenüber Netscape. Heute hat der Internet Explorer immer noch die meisten User, also der Marktanteil ist da. Macht ihr jetzt mehr im Hintergrund und versucht, die normalen Kunden jetzt da rauszuhalten aus der ganzen Diskussion oder inwiefern wollt ihr beide Sachen unter einem Hut bringen? Weil Besser Web, so hatte ich es am Anfang der Sendung eben interpretiert, versucht diese Brücke eben zu schlagen.
Also wir versuchen natürlich, die Brücke zu schlagen. Man muss aber klar unterscheiden, Mitte der 90er Jahre war das Internet ein sehr exotischer Platz. Also das mögen, ich weiß nicht, ich habe mich eingewählt bei der Uni mit einem 14.4er Modem und war stolz die Bolle, weil mein normaler Provider hätte so ein 9.6er Modem erlaubt. Ja, das waren die Zeiten damals. Und die Anzahl der Nutzer im Internet war da verschwindend gering im Vergleich zu heute. Das heißt, die Fortentwicklung von den Browsern konnte ganz anders geschehen, insbesondere weil das, worauf man Rücksicht nehmen musste, nicht nur rudimentär vorhanden war. Es war ein ganz simpler HTML-Kommando damals so möglich oder HTML-Syntaxen möglich. Das heißt, das war eine sehr stürmische Fortentwicklung. Mittlerweile sind wir aber in einem Marktsegment und in einem Funktionalitätensegment angelangt, dass wir nicht mehr so einfach alles über den Haufen werfen können und alles neu machen können. Es gibt einfach Milliarden Webseiten, es gibt, ich schätze vermutlich, über eine Milliarde Nutzer im Internet und es gibt die verschiedensten Interessengruppen, die da natürlich dort ihre Positionen auch verteidigen wollen. Das heißt, was wir einfach sehen, ist, dass der Weiterentwicklung oder die Möglichkeit, Dinge weiterzuentwickeln, sich verlangsamen wird. Wir sehen das ja schon an der Standardisierung von HTML5, wie schwierig das ist, hier allen berechtigten Interessen wirklich gerecht zu werden. Und natürlich wünscht man sich als Webentwickler hier deutlich schnelleren Fortschritt. Man will moderne Funktionen schnell einsetzen. Man möchte, dass alle Browser das unterstützen, dass diese Hemmnisse aus dem Weg geräumt werden. Nur im realen Leben ist es halt schwer. Man kann ja niemanden mit der vorgehaltenen Pistole zwingen, den Browser zu aktualisieren. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir sehen. Das heißt, die Entwicklungsgeschwindigkeit im Web hat sich in meinem Erkenntnisstand abgeschwächt, einfach weil immer mehr davon betroffen sind, immer mehr Parteien gehört werden, immer mehr Ideen aufkommen und es ist nicht mehr so einfach die beste Idee, die sich durchsetzt. Nur jemand gibt es auch parallel gute Ideen und muss wirklich entscheiden dann irgendwann, wie geht es weiter. Und da hängt sicher auch die dezentrale Struktur vom Web ein bisschen, weil es eben keine oberste Instanz gibt, die dort das Ganze vorantreiben kann. wenn man sich anders noch mal so anschaut, da gibt es ja in der Regel immer noch ein Konsortium, ein Hersteller, eine Gruppe, was auch immer, deren Interesse es ist, das voranzutreiben und dort auch Konsens zu bilden. Und das ist im Web halt einfach aufwendiger, weil es einfach mehr und mehr Leute betrifft.
Wie sehen denn die Pläne seitens Microsoft aus, in also HTML5 zu unterstützen, beziehungsweise die Entwicklung da voranzutreiben und CSS3? Gibt es da irgendwelche Pläne oder ist es das offizielle Statement, nein, wir warten, bis es wirklich fertig ist und testen vielleicht im Vorfeld mit dieser neuen Suite dann, dass wir den Internet Explorer 9 drauf ausrichten? Wie sind da die Pläne?
Keine du oder ich?
Ja, also du kannst gerne sehen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück.
Okay. Und erstmal haben wir momentan keine öffentliche Diskussion über Features, die wir in E9 reinbringen werden. Das heißt, wir können zum momentanen Zeitpunkt nicht öffentlich darüber reden, wie das Roadmap aussehen wird und welche Funktionen da reinkommen und so weiter. Das sind Dinge, die wir auch international abstimmen möchten, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass wir oftmals mit Ideen, die wir haben, sehr, sehr frei in die Öffentlichkeit gegangen sind, was halt zu ganz unterschiedlichen Feedbacks geführt hat. Also es ist auf der einen Seite begrüßt worden und positiv diskutiert worden. Auf der anderen Seite kann es aber auch zu Verwirrung führen oder eben zur Ablehnung, weil man denkt, das ist schon komplett durch bei uns in der Diskussion. Dabei ist es gerade mal eine Diskussionsgrundlage. Und deswegen sind wir momentan ein bisschen vorsichtiger. Aber man merkt das auch bei den Produkten, die wir jetzt zuletzt entwickelt haben und rausgegeben haben, dass sich unsere Informationspolitik generell verändert hat. Und primär schauen wir uns momentan eher an, was denn Anwender möchten, wohin sich der Markt entwickelt, wie stabil einzelne Funktionen sind. Und wir werden sicher in die neuen HTML5-Funktionen einbauen. Aber das ist noch aus meiner Sicht, also aus Microsoft Sicht zu früh, sich öffentlich dazu zu äußern, was wir implementieren, was wir nicht implementieren. Ganz wichtig ist uns natürlich, dass hier möglichst ein Konsens gefunden wird und ein Standard festgelegt wird, an dem man sich am besten halten kann. Auch unter anderem, weil wir natürlich aufgrund der Marktposition, die wir haben, einer besonderen Kontrolle unterliegen, die halt kein anderer unserer Marktbegleiter sonst hat. Das heißt, wir müssen auch auf die rechtlichen Konsequenzen von dem achten, was wir entsprechend implementieren. Deswegen macht das die Arbeit nicht so wirklich einfach für uns.
Kai, ich hätte da noch eine Frage. Ich finde das ja richtig gut und das habe ich auch schon mehrfach entweder bei Technikwürze geäußert oder geblockt, dass Microsoft jetzt auf den Webstandardszug endlich aufgesprungen ist und das Ganze auch vorantreiben möchte. Finde ich klasse. Man kann sich drüber streiten und da sind wir fünf uns sicherlich auch nicht einer Meinung, in welcher Form das geschieht. Also wir drei jetzt hier hätten als Entwickler natürlich schon gerne, dass ihr auch bei HTML5 und CSS3 mitmischt, aber das hat man ja jetzt eben gerade schon. Mich fasziniert bei der ganzen Geschichte ein Detail, das glaube ich gerne übersehen wird, das aber dieser Tendenz in Richtung Webstandards ein wenig widerspricht, nämlich die Web-Slices. Das ist ja von eurem Marketing so gepusht worden, als wäre es die geilste Erfindung seit der Erfindung von geschnitten Brot. Ich finde das ja auch eine ganz charmante Geschichte. Nur der Gag an der ganzen Geschichte ist ja, dass es nicht wirklich eine Microsoft-Innovation ist, sondern das ist nichts anderes als das Mikroformat H-Atom, wo die Entwickler in Redmond dann einfach aus der Klasse, die H-Atom zugrunde liegt, einen H-Slice gemacht haben. Haben sogar noch das H dabei belassen. Und da stellt sich mir schon die Frage, warum nicht einfach das Original genommen wurde? Es ist wirklich nur dieser eine Unterschied, sondern warum da eine Fälschung implementiert wurde. Es hat auch überhaupt gar keinen Vorteil für euch, weil innerhalb von 2 Tagen gab es dann schon das Plugin für Firefox und jeder Entwickler, der das gerne nutzen möchte, der schreibt dann halt noch seine Klasse, seine zusätzliche Mikroformatklasse da rein. Also eigentlich ist das Ganze witzlos. Und ich finde aber, dass mit solchen kleinen Details dieses allgemeine Mantra, wir folgen jetzt Webstandards, ein wenig konterkariert wird. Auch auch wenn das nicht ein Webstandard ist von W3C, ist ja völlig egal. JavaScript ist auch nicht von W3C, es ist halt eine andere Standardisierungsprozess und es ist so eine Art Standard, der sich durchgesetzt hat und leider hat Microsoft jetzt einen anderen Weg gewählt. Ist das nicht eine Gefahr, dass ihr euch da gerade jetzt in Entwicklerkreisen ein bisschen unglaubwürdig macht?
Okay, also Frage verstanden. Ich muss dir nur auch ganz offen und ehrlich sagen, ich bin beim Thema Webslices nicht so firm, dass ich dir jetzt deine Frage komplett beantworten könnte und würde. Deswegen kurze Frage, darf ich deine Frage aufnehmen? Und
gerne.
Ich würde sie dir im Web beantworten.
Ja, kannst du auch gerne machen. Daniel, du hast ja damals in Berlin die Webslices vorgestellt. Im Prinzip ist es nichts anderes als H-Atom. Man hätte es auch H-Atom nennen können. Das jetzt nur aus Marketing-Gesichtspunkten zu sagen, hey, ich habe da was Neues erfunden, was im Prinzip die Kopie von was anderem ist, ist ja eigentlich auch doof. Weil das ist ja innerhalb von 3 Sekunden herausgefunden. Da hat mal jemand in den Code reingeguckt und gesagt, ach, das kenne ich doch irgendwoher, diesen Muster. Ist doch ein bisschen dumm, ne?
Also erstmal, wir machen da keinen Hehl raus, dass wir uns an H-Atom angelehnt haben. Also wenn du in MSDN guckst, zum Beispiel in die Spezifikation von der Webslice zum Mars, mit einer anderen Seite, das ist 0.9, ganz klar drin, dass wir uns hier an H-Atom angelehnt haben und auch Eigenschaften von H-Atom mit übernommen haben. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man das 1:1 ausdrücken kann, also nur Webslice quasi durch Search Replace, der Durchjagd, sitzt da sicher auch noch andere Unterschiede, aber um das im Detail zu beantworten, muss ich mir das nochmal selbst ansehen. Aber wie gesagt, es ist nicht versteckt von Microsoft in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist wirklich direkt auch von uns zu dokumentieren, woran wir uns hier halten, und wir haben die Spezifikation selbst ja auch nicht als unseren eigenen Besitz betrachtet, sondern wir haben sie unter einer Creative Commons Public Domain Lizenz veröffentlicht. Also ich denke nicht, dass man hier Microsoft wirklich einen massiven Vorwurf machen kann, weil ich weiß, dass natürlich gerne sowas so ein bisschen das Führungstechnisch was gedreht wird.
Okay, Marcel?
Aber lasst uns doch ganz kurz, wir nehmen den Punkt mal auf und lasst uns ihn, also weil wir können jetzt hier, glaube ich, nicht ausdiskutieren, wir nehmen den Punkt auf und lasst uns diesen Nachgang diskutieren, also entweder im Web oder in einem eurer nächsten Podcasts, ja?
Genau, da schließen wir uns nochmal kurz und werden das dann nochmal in Technik für zu bringen. Ob wir uns dann nochmal telefonisch zusammenschalten oder das mal kurz erwähnen, da finden wir schon einen schönen Weg.
Okay. Ganz kurz, ich wollte noch die Frage von Jens aufgreifen, wo es darum ging, dass ihr das sehr nett und sympathisch fand, wie wir die Sache mit der Web-Geschichte angegangen sind und woher das Ganze kommt. Und die andere Geschichte oder die andere Frage war zum Thema, wo kommuniziert Microsoft, wie kriege ich zum Beispiel mit, was der Daniel erzählt hat, inwiefern wir wo mit dem W3C-Konsortium vielleicht in Kontakt stehen oder zusammenarbeiten etc. Also erste Sache, versuche ich mal so zusammenzufassen, wenn wir uns das Thema soziale Netzwerke anschauen. Da hatten wir irgendwie vor Jahren, als wir hochgegangen sind, da sind wir alle mit Jubeln und haben alle unsere Nachbarn eingeladen und sind in diese sozialen Netzwerke reingegangen und haben uns super wohl und gefühlt und haben alle unsere Fotos und etc. dort hochgeladen. Und auch da haben wir immer mal irgendwie nebenbeiläufig gemerkt, das ist vielleicht gar nicht, was mache ich denn da, wenn ich meine Fotos und meinen Namen und meine Religionsangehörigkeit irgendwo hinschreibe. Aber das war auch alles okay. Wir haben ab und zu mal irgendwo ein paar Warnmeldungen gelesen. Heutzutage wird dieses Thema extrem heiß diskutiert, ja. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass die Zeit sich extrem geändert hat. Und bei uns, ich glaube, wir müssten noch viel, viel mehr bei diesem Thema, wie gehe ich mit sozialen Netzwerken, wie gehe ich mit meinen privaten Daten um, wie ich dort darstelle. Da müssen wir eigentlich noch viel, viel mehr alle mal zusammen diskutieren. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass die einen zwar mehr und die anderen mal weniger, aber dass im Prinzip alle diese sozialen Netzwerke auf diese Thematik die ganze Zeit hingewiesen haben. Und auch die Medien mal mitunter. Jetzt ist so ein Zeitpunkt gekommen, wo sich das alles ziemlich schnell über die Jahre entwickelt hat, wo das sehr heiß diskutiert wird. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Und die nehmen das Ganze auch ganz anders wahr. Und Entschuldigung. Und auch so sehe ich das Ganze bei dem Thema, wie schaffen wir das zusammen mit den Betreibern von Webseiten, dem Anwender und allen Experten, die wir im Internet finden, dieses Thema anzugehen. Schönstes Beispiel, in 10 Sekunden erklärt, Wir hatten letztens ein Teammeeting, sind da auf die Webseite gegangen, wo wir in das Restaurant gehen wollten und haben festgestellt, die Seite ist überhaupt nicht darstellbar. Ich habe alle mir bekannten Browser aufgerufen und festgestellt, huch, auch da, gleiches Problem. Am Ende des Abends habe ich mal den Chef des Hauses gefragt, du weißt überhaupt, man kann bei dir gar nicht die Telefonnummer finden, weder das Impressum aufrufen, weil der Link einfach hinter irgendeinem Menü versteckt ist. Und derjenige ist total hochrot aufgelaufen im Gesicht und meinte, das kann ja gar nicht sein. Warum hat sich da noch niemand beschwert? Die Webseite ist schon 2 Jahre lang im Netz. Ja, das heißt auch da versuche ich zumindest, da wo ich kann, auch ein bisschen auf aufmerksam zu machen. Das heißt, wir alle zusammen müssen an dieser ganzen Thematik arbeiten. Wir alle müssen uns gegenseitig darauf hinweisen, wenn wir sehen, dass Webseiten vielleicht nicht richtig dargestellt werden, wie und wo auch, worum auch immer. Dass man aber auch einfach vielleicht einfach mal denjenigen, denen die Webseite gehört, darauf hinweist, ja. Und ich glaube auch da, das haben wir auch immer alle getan, die ganzen Jahre über, wenn ich mich auch an Self-HTML und Co. erinnere, überall stand das zwischen den Zeilen drinne, man selber ist dafür verantwortlich, etc. und weise andere darauf hin. Aber ich glaube auch da hat sich die Zeit einfach geändert, dass wir da anders miteinander umgehen, ja. Und auch da, wieso wir das so machen, wie wir es jetzt gerade machen, ich glaube, dass das einfach auch der richtige Weg ist, dass wir alle zusammen dieses Thema angehen.
Genau, also das, was da immer zwei Seiten dazu, einerseits die Webentwickler, andererseits die Browserhersteller. Und das, was wir auf jeden Fall zur Kenntnis genommen haben und auch gerne wieder immer wiederholen, ist das, was damals nicht so war, dass Microsoft auf jeden Fall den Dialog sucht.
Genau. Und apropos Dialog, die zweite Frage, also wirklich vielen Dank nochmal, dass ihr das auch so seht. Die zweite Frage war, wo bekomme ich denn diese Infos her, die zum Beispiel auch der Daniel vorhin so schön erwähnt hat? Mhm. Ich glaube, da gibt es so blöde, wie es leider klingt. Ich bin auch kein Fan von solchen Geschichten. Aber erstens betreibt Microsoft wirklich ein Portal, ein Presseportal für die Presse, wo wir wirklich solche sehr offiziellen Kommunikationen heraussenden. Und in der Tat, in den Vorgesprächen zu diesem Podcast, da haben wir uns auch mal unterhalten. Da kam auch mal die Frage auf, das ist ja sehr kompliziert mit uns, aber Microsoft, es gibt ja sehr, sehr viele Portale und ja, es liegt leider in der Natur der Sache, weil es auch sehr, sehr viele Produkte und Services anbieten, aber um die Frage zu beantworten, also ein sehr, sehr guter Kanal ist wirklich dieser Pressekanal und der zweite Punkt ist, es gibt zum Beispiel einen Internet Explorer Blog, der betrieben wird von dem Internet Explorer Produktteam direkt in den USA und die eigentlich sehr regelmäßig und auch sehr genau dort unterschreiben und dokumentieren, was sie gerade tun und warum sie das tun. Also jetzt alleine diese Test-Cases, die der Daniel vorhin erwähnt hat, auch die sind dort sehr, sehr ausführlich dokumentiert. Da wurde gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, mit wem man gesprochen hat, wann man da gesprochen hat, warum man das gemacht hat. Und ich glaube, vorgestern wurde da auch zum Beispiel mit Fragen aufgenommen, zum Thema Dialog, die dort in den Kommentaren gestellt worden sind, zum Thema Kompatibilitätsansicht und Meta-Tag und was mache ich, wenn ich riesig große Webseiten habe. Also das sind so mal zwei Quellen, die ich euch wirklich empfehlen kann zu diesem Thema, wo man regelmäßig diese offiziellen Kommunikationen auch erhalten kann.
Okay. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, wo ich als nächstes hin wollte, nämlich den Blick über den großen Teich. Man hatte in der Vergangenheit oft das Gefühl, dass man mit dem, was man hier in Deutschland so bloggt, in Podcasts erzählt und so weiter, nicht wirklich irgendwas großartig bewegen kann. Und das ist auch eine Frage, die aus der Community, als wir so ein bisschen rumgefragt haben, was denn so, was wir euch so stellen sollen, oft kam. Zum einen, ja, wie läuft die Kommunikation untereinander? Also habt ihr überhaupt hier in Deutschland Mitspracherecht oder seid ihr nur diejenigen, die dann das, was in den Staaten veranstaltet werden, hier in das rechte Marketinglicht gerückt werden muss? Oder wie läuft das intern und wo landet das Feedback, was hier aus der deutschen Community kommt?
Okay, soll ich einmal mal vielleicht starten? Also erstens, wir sind eine Auslandstochter von Microsoft, ja? Seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da.
Ah, okay. Entschuldigung, ich hatte gerade so einen riesen Knacken in der Leitung. Okay. Also erstens, wir sind eine Auslandstochter der Microsoft Corporation. Wir sind in dieser Weltweit rund roundabout 90.000 Mitarbeiter und wir sind halt eine Auslandstochter und wir haben sehr, sehr guten Kontakt natürlich in die Produktgruppe und wir tauschen uns auch sehr, sehr regelmäßig aus. Das muss man ja auch alleine. Wie Daniel vorhin so schön erwähnt hat, es gibt da nicht nur Millionen Anwender, es gibt da Milliarden Anwender, teilweise unser Produkt. Und das heißt, da müssen wir wirklich sehr, sehr genau nicht nur mit, also nicht nur die Kollegen aus Redmond, aus dem Mutterkonzern, reden, nicht nur mit uns in Deutschland, sondern da muss sehr, sehr speziell in die verschiedenen Länder und Märkte geschaut werden. Und da findet ein sehr, sehr großer, regelmäßiger Austausch statt. Und zudem sind wir auch kein kleiner Markt hier in Deutschland, in Europa. Das heißt, da findet schon ein sehr, sehr großer und regelmäßiger Kontakt statt. Und da können wir uns alle, glaube ich, glücklich schätzen. Wir haben hier in Deutschland aber auch zudem eine sehr, sehr große Community. Also Community meine ich wirklich mit Anwendergruppen, meine ich Leute wie euch, die sich zusammenschließen und Podcasts machen, ja. Ich glaube, da haben wir schon was sehr Spezielles hier in Deutschland und darüber bekommen wir sehr, sehr, sehr viel Feedback. Alleine kennt ihr, dass euch das Thema MVPs wird?
Das Thema was?
Ja, ja. Das Thema MVPs wird. Genau, also alleine, wenn man diese ganze MVP-Community sich anschaut, darüber wird auch sehr, sehr viel Feedback aufgenommen und viele andere Communities. Also ich glaube, da gibt es einen regen Austausch und wir führen auch all dieses Feedback wirklich immer eins zu eins wieder zurück, wo dann wieder auf großer, globaler Ebene wieder drüber diskutiert wird.
Man kann vielleicht noch dazu erwähnen, dass man von außen kommende Vorstellung hat, wie Microsoft intern arbeitet. Wir sind kein hierarchischer, zentralistischer Konzern, sondern wir haben intern bei Microsoft auch wahnsinnig viele Community-Elemente. Also es gibt sowohl einen offiziellen Feedback-Kanal, zum Beispiel über das MVP-Programm, zum Beispiel über die Möglichkeit, an mswisch@microsoft.com eine Mail zu schicken, zum Beispiel über Dinge, die wir in Webforen selbst lesen, wie zum Beispiel unseren eigenen TechNet- und MSDN-Foren, wo auch von Corp, also von Microsoft den Redmond-Seiten aus genau mitgelesen wird, was die Anwender entsprechend schreiben, haben wir, wenn ich unsere Abteilung mal sehe, zum Beispiel unsere Abteilung auch weltweit aufgestellt und die wird sehr, sehr oft von den Produktgruppen benutzt, um Feedback einsammeln zu können über den lokalen Markt, weil das im Redmond so gar nicht zu adressieren ist. Aber völlig unabhängig davon mit zum Beispiel eine Mailingliste bei uns intern, die heißt EE Discussion und wenn ich mal so aus dem Bauch schätze, ist das von den Mailinglisten, die ich abonniert habe, glaube ich, die auf Platz 2. Also Windows 7 schlägt sie momentan noch. Aber der Austausch ist da wahnsinnig rege zwischen einerseits den ganzen Kollegen weltweit und natürlich auch die Interaktion mit den Kollegen, die dann in Redmond selbst sitzen. Und darüber lassen sich oftmals ganz kurze Wege Dinge verändern oder auch Dinge kanalisieren. Weil allein das Stellen einer Frage dort oder das Begründen, warum man diese Änderung zum Beispiel dort vorschlägt, dann sehr, sehr schnell bei der entsprechenden Person landet. In Summe sind das vielleicht 2 bis 3 weitere Hops, die die Mail läuft. Und schon redet man tatsächlich mit der Person, die dafür verantwortlich ist und kann mit der diskutieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder hat man tatsächlich recht mit dem, was man hier einwirft und man diskutiert, ob man das sinnvoll umsetzen kann. Oder man bekommt einfach ganz andere Sichtweisen als Antwort zurück. Weil ganz oft sehen wir in Europa ein Problem halt aus unserer europäischen Brille. Und was uns einfach fehlt, ist dann vielleicht die Sicht von einem asiatischen Markt oder von einem im arabischen Markt. Ja, was ist mit Ländern, die halt nicht von links nach rechts schreiben, sondern von rechts nach links? Was ist mit Ländern, die Zeichen benutzen und keine Buchstaben? Es gibt eine ganze Reihe von kulturellen und länderspezifischen Eigenschaften, die wir mit also Europa, sage ich mal selbst, immer wirklich deutlich unterschätzen und die halt in den Redmond zusammengeführt werden. Und ganz oft bekommt man dann für einen Verbesserungsvorschlag, den man eingibt, schon zu hören, ja, da haben wir schon nachgedacht, aber es gibt folgende 25 Punkte, die dagegen sprechen und wir wägen ab, wie wir jetzt am besten vorgehen.
Okay. Dann denke ich mal, kommen wir zum Abschluss der Sendung und da möchten wir euch noch ein kleines Fenster einräumen und zwar sprecht ihr sozusagen zu denjenigen, die euch manchmal aus Marketing-Sicht die Steine zwischen die Füße schmeißen, die Webentwickler nämlich. Habt ihr Fragen an die Webentwickler, die wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen klären können?
Oder Wünsche?
Okay, also mal andersrum gesagt, erstmal muss ich jetzt leider dir widersprechen. Ich glaube, wir haben nicht das Gefühl, dass uns irgendwelche Entwickler, irgendwelche Steine zwischen die Beine werfen etc. Also ernsthaft, ich liebe das, ich persönlich und wir alle, glaube ich, mögen es wirklich, wenn wir Feedback und konstruktive Kritik bekommen, weil wenn man die nicht bekommt, dann kann man manchmal auch Dinge einfach nicht ändern. Also das würde ich mal als Statement oder Punkt. Wir mögen das, sendet uns Feedback, egal in welcher Art und Weise. Ich glaube, und wenn ihr es mir über Twitter schickt oder keine Ahnung wie, oder über die offiziellen Kanäle, wie Dani auch so schön gerade erklärt hat, die eine oder andere Sache findet wirklich relativ schnell den direkten Weg in den Mutterkonzern. Also das mal nur so vorweg. Eine wirklich offene Frage, die ich hätte, nachdem ich mich wirklich bei euch bedanke überhaupt, dass ihr uns heute eingeladen habt, dafür nochmal vielen Dank.
Sehr gern.
Mein Bauchgefühl, dass wir sehr, sehr viele Fragen hier auch heute diskutiert haben. Und ich glaube, wir könnten jetzt nochmal 3 Stunden weiterziehen. oder 3 Stunden habe ich das Gefühl. Es gibt ja wirklich zu diesem Thema auch viel zu erzählen und es ist auch, glaube ich, okay, dass man sagt, ich sehe die Sicht der Dinge so und wir sagen, wir sehen die Sicht der Dinge so und dann gibt es noch die persönliche Meinung etc. Das heißt, wir könnten da wirklich noch lange diskutieren und es ist auch gut so, dass wir diskutieren. Wir haben sehr, sehr viele Materialien dazu und da kam auch sehr häufig irgendwie der Punkt auf, die muss ich jetzt erstmal finden, wie finde ich denn die bei euch zum Beispiel? Da kam eine Frage auf. Unter anderem machen wir auch sehr viel sowas wie Webcasts oder Videos oder schreiben Artikel und bereiten die auf in der MSDN-Library oder in der Technik-Library. Und da ist einfach auch mal die Frage, weil ich habe das heute auch in der Diskussion gemerkt, wenn ihr zum Beispiel, ihr drei oder auch alle, die uns heute irgendwie zuhören, wir machen sehr viele von solchen Videos und Artikeln. Wenn ihr zum Beispiel Lust hättet, mal eure Sicht der Dinge darzustellen. Also ich habe zum Beispiel letztens über unseren Twitter-Channel mal gefragt, hey Leute, mal so ganz einfach, wo würdet ihr denn anfangen, das Thema CSS zu lernen? Ja, und habe wunderbar, ich glaube, 18 verschiedene Links gekriegt. Ja, und ich hätte auch nochmal 10 verschiedene Links genannt wahrscheinlich. Und auch da irgendwie wirklich der Aufruf oder die Bitte, wer vielleicht Lust hat, mit uns genau diese Themen, die wir heute auch mal besprochen haben, wo muss ich die ersten Schritte irgendwie machen, woran muss ich denken, was sind die schlimmsten Fehler, die ich machen kann, schreibt irgendwie eine E-Mail an kai@microsoft.com gerne oder wo auch immer ihr gerne hinschreiben möchtet, über einen Twitter-Kanal oder egal wohin. Ich würde mich sehr freuen, weil ich habe heute wirklich gemerkt, auch wenn wir uns irgendwie schon lange kennen etc., wir haben, das ist ja gut, sehr häufig verschiedene Wege, Herangehensweise und Ansichten und auch Quellen, auf die wir hören. Ich würde gerne mit euch zusammen einmal diese ganze Thematik auch nochmal aufbauen. Also allein, wir haben jetzt letztens, ich glaube, David, hast du das gesehen, wir haben so Webstandard-Webcasts gemacht, ja. Und auch da schaut ihr euch doch mal vielleicht an und sagt, hey, ihr habt vielleicht folgende Thematik komplett vergessen. Und wir würden das gerne auch zusammen mit euch machen wollen. Mhm.
Ich würde vorschlagen, bevor wir nochmal zu dir kommen, Daniel, und deinem Schlusswort und deine Fragen an die Zuhörer, dass wir uns eventuell, wenn ihr Lust habt, in einem halben Jahr roundabout nochmal alle 4 zusammensetzen und einfach mal die Fragen und Antworten oder die Entwicklungen des Internet Explorer oder auch des Web nochmal zusammenfassen und einfach ein Resümee ziehen. Was hat sich in der Zwischenzeit getan? Wenn ihr Lust seid. Ihr seid also eingeladen zu einer nächsten Sendung im halben Jahr. Okay. Denn
ja, ich gerne. Von der Seite aus kann ich nur sagen, nehme ich die Einladung gerne an. Mich betrifft ja eher so der technische Part in dieser Diskussion. Und was ich mir etwas wünsche, auch so ein bisschen von der Community, ist, dass sie vielleicht neben dem durchaus nachvollziehbaren Wunsch nach vorne ganz vorne dran sein zu wollen, den neuesten Technologien eben auch an andere Anwendungsbereiche denken, wo man insbesondere auch die Abwärtskompatibilität braucht. Dass man nicht so sehr nur die neuen Funktionen im Blick hat, sondern eben auch ein Verständnis dafür zeigt, dass wir hier auf die Standards setzen wollen, dass wir allen Anwendern des Browsers eine vernünftige Ordnung anbieten.
Okay, wunderbar. Dann danke ich für diese sehr interessante Sendung. Mit mir dabei war neben mir Marcel Böttcher.
Ja.
Dann per Skype zugeschaltet Jens Krochtreis.
Ja, schöne Grüße aus Mainz.
Und die zwei, wie ich finde, sehr sympathischen und offenen Microsoft-Mitarbeiter Kai Gieser.
Vielen Dank.
Und Daniel Melanchthon.
Danke auch von meiner Seite.
Und wie gesagt, an euch, liebe Hörer, habe ich noch eine Bitte. Wir haben uns jetzt wirklich viel Mühe gegeben mit dieser Sendung. Ich möchte euch bitten, doch zahlreich auf technikwürze.de zu kommentieren. Schickt uns bitte auch Audiokommentare. Auch die ganzen Sachen, die ihr uns jetzt schickt, auch per E-Mail, echo@technikwürze.de, leiten wir direkt an Microsoft weiter und versuchen, den Dialog aufrechtzuerhalten. Ansonsten, wie gesagt, hören wir uns nicht. Technikwürze-Seite, da hören wir uns nächste Woche wieder. Ansonsten hören wir uns in Sachen Microsoft spätestens im halben Jahr und versuchen dann ein Fazit zu ziehen und gucken, was hat sich geändert und wo geht die Zukunft hin. Ich finde es sehr spannend, sollten wir wiederholen. Hab mich ganz doll gefreut, dass alle dabei waren. Vielen Dank.
Ja, danke. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.